Podcast-Sparkasse offenbar. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung.
Ja, hallo, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Kultur, der Podcast mit unserer Sonderreihe zu Offenbarung 23. Und wir steigen heute ein in die Folge 13, das Wissen der Menschheit. Die besteht aus 25 Kapiteln und hat eine Gesamtlänge von einer Stunde und 18 Minuten.
Wie du das nur immer machst.
Ne? Wahnsinn. Ja, Release war am April 2007. Thema ist Rosalind Chapel. Und warum es das ist, werden wir im Laufe der Folge erfahren. Wollen wir kurz nochmal in den Disclaimer einsteigen? Wir haben ihn lange nicht gemacht, ne? Wir haben ihn jetzt ein paar Folgen vergessen. Also wir haben uns vorgenommen, immer vorher zu sagen, dass wir persönlich nicht an Verschwörungstheorien glauben und die auch nicht befeuern wollen. Wir glauben auch im Übrigen nicht, dass sich dieser Podcast dazu eignet und dass auch das Hörspiel sich eigentlich dazu nicht eignet. Aber jeder, der mit Verschwörungsideologie und Theorien zu tun hat, der ist eigentlich hier nicht so 100% richtig. Also wir sehen es im Zusammenhang mit der Folge und wir spielen da gerne mit rum, aber persönlich glauben wir da eigentlich nicht so richtig dran.
Das ist korrekt soweit.
So, na dann steigen wir mal in die Folge ein, nachdem wir jetzt das ganze Pflichtprogramm abgegeben haben.
Genau, lieber Markus, heute stelle ich uns mal vor. Mein Name ist Dirk Fenske und ich habe wie so oft die außerordentliche Ehre, Herrn Markus Gruslinski gegenüber zu sitzen, seines Zeichens Programmchef und Podcast-Legende.
Zu viel der Ehre. Schönen guten Tag.
Ja. Genau. Wir fangen an, wir steigen ein, diesmal nicht mit einem historischen Ereignis, sondern mit einem äußerst gegenwärtigen. Georg und Kim. Kim ist mal wieder aus der Kiste gesprungen, befinden sich, was äußerst erstaunlich ist, nicht im Adlon, obwohl der Kaffee dort wesentlich besser ist, laut Georgs Aussage, sondern sie befinden sich wieder im Studentenheim in der Berliner Suarezstraße. In Georgs Studentenbude, die sich ein bisschen verändert hat. Kim fällt das nur unterschwellig auf und sagt, irgendwas hätte sich hier wohl verändert. Und Georg sagt, nun ja, er hätte mal aufgeräumt und sauber gemacht.
Ja, es soll wohl gelüftet worden sein, aufgeräumt und Pizzakartons entfernt worden.
Die Pizzakartons hat er übrigens dem Pizzaboten zurückgegeben. Er hätte wohl noch Verwendung dafür.
Da habe ich Hygieneprobleme.
Das zeigt, wir befinden uns in Berlin.
Ja. Ohne Zweifel. Ja, da habe ich doch schon Hygieneprobleme und ein unwohles Gefühl. Ja, jedenfalls kommt Kim zu T-Rex und er muss ihm unbedingt was von seinem Laptop vorspielen. Und im aufgeräumten Zimmer klingt es auch nicht besser, als dass es dann kommt. Jedenfalls ist es ein Dudelsackstück. Und dieses Dudelsackstück ist eine Chiffre von Tron. Wie Kim jetzt plötzlich an die Chiffren von Tron kommt, ist nicht ganz so erklärt, ehrlich gesagt.
Er sagt das ausdrücklich. Er hat im Internet gesucht nach Chiffren von Tron und dann ist er auf dieses Forum und diesen Song gestoßen.
Na, wer kennt's nicht, das Tronsche Chiffrenforum? Wer kennt's nicht?
Richtig.
Also da habe ich auch ein bisschen in mich hineingeatmet, aber gut.
Okay. Ich habe es ein bisschen mir fürs Wochenende vorgenommen. Mal gucken, was ich finde. Wir machen am Ende selbst eine Folge. Ich brauche nur noch die passende Chiffre von Tron.
Okay. Damit haben wir so schnell nicht gerechnet. Ich dachte, dass dieser Effekt treten erst ab Folge 40 auf. Aber okay.
Was für Effekte?
Wir gehen noch nicht tiefer auf. Also auf jeden Fall ist er da und er hat diese Musikdatei. Und jedenfalls spielt er ihm das vor. T-Rex findet es
grausig.
Mittelgut. Und er sagt, er soll das abschalten.
Er ist zumindest zu 75% unsicher.
Ja. Ja, genau. Er soll das abschalten und so weiter. Und dann geht es um Rosalind Castle und dass dort der Hort für das Wissen der Menschheit ist.
Erstmal geht es nur um Rosalind Chapel, Entschuldigung, dass der Klugscheißer hier einschreiten muss. Oh. Rosalind Chapel, denn dies ist genau der Aufhänger aus der ganzen Geschichte. Wir haben uns in der vorigen Folge ein bisschen mit dem Freimaurertum beschäftigt. Und auch hier wird angeknüpft, denn Rosalind Chapel ist eine Freimaurerkirche, deren Zweck und Erbauung eigentlich bis heute nicht so richtig sich erschlossen hat, den historisch Gelehrten.
Ja, also ich habe nur gesehen oder ich habe so rausgesucht, wo sie denn ist und nach dem Zweck, ehrlich gesagt, ich hab's.
Ich find's auch witzig, weil wer fragt schon nach dem Zweck der einer Kirchenerbauung?
Genau, also deswegen war es für mich von jeher sekundär. Nebenher kommt noch raus, dass Kim Schmidtke eine Schwäche für Dudelsackmusik hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Menschen, die Schwäche für Dudelsackmusik haben, sind auch mir suspekt und sollte es auch Gesetze gegen geben. Gut.
Entschuldigen bitte wir uns alle, falls das Mikrofon das Piepen gerade aufgezeichnet haben sollte. Das ist eine Rückkopplung des Richtmikrofons, was auf uns zeigt. Wir können das leider nicht mehr vermeiden.
Genau, wir sind weiterhin verfolgt. Diesmal will Kim die Chiffre lösen, was ich sehr interessant finde. Man will also anscheinend von Schreiberseite Kim weit in die Geschichte reinholen. Oder wie empfindest du es, dass Kim plötzlich da so ein Interesse hat
an der Chiffrelösung? Ja, wir haben im Vorfeld jetzt gerade ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Und ja, es ist ganz eindeutig. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so realisiert. Aber jetzt im Nachhinein, als du es erwähnt hattest, ja, ist ganz klar. Kim ist jetzt auch in den letzten Folgen echt sehr zu kurz gekommen. Und man möchte hier nochmal ganz klar, denke ich, Kim in die Story zurückholen. Man möchte nochmal auf sein Fachgebiet, die Musikwissenschaften, eingehen. Man wählt sozusagen eine musikalische Chiffre. Und ja, das sind alles schon viele Dinge, die darauf hinweisen, dass Kim jetzt wieder ein bisschen verstärkter in die Serie eingebunden werden soll. Er selber hat hier den Ruf des Abenteuers verspürt. Er möchte die ganze Sachen und ja, sie ziehen ja dann auch zusammen los, was vorher mit Kim ja auch nicht passiert ist.
Sehen wir, wie das in den nächsten Folgen so sein wird, ob sich das festigt. Jedenfalls kommen jetzt wie immer die berühmte Nachrichtenfolge, wo dann von einer Plünderung
aus dem damals noch herrschenden Irakkrieg.
Genau, wo die Plünderung des Museums in Bagdad im Kriegsgebiet des Iraks berichtet wird. Jetzt muss man dazu sagen, ist leider einer der Nachteile von Kriegen, dass Kultur- und Kunstschätze entweder stark ihren Ort wechseln oder gar zerstört werden. Das ist,
Einer der Nachteile, ja.
Genau.
Es gibt auch überwiegend Nachteile bei Kriegen, so viel muss man auch sagen. Es sei denn, man sieht das jetzt philosophisch, aber so weit wollen wir nicht gehen.
Nein. Ich würde ungern jetzt ein Zitat eines,
schwierig. Später vielleicht.
Später. So, dann geht's in den Vorspann, den wir kennen. Und nach dem Vorspann finden wir uns in Rosslyn Chapel, Schottland wieder. Es ist raues Wetter. Wir stehen an der Templerkirche und die Frage wird offen gestellt, welche Bedeutung hat sie? Das steht jetzt im Raum. Und interessanterweise hat Kim sich vorgenommen, T-Rex aka Georg bis zur Kante zu quälen, zu foltern. Anders sehe ich es auch nicht.
Richtig, die Zahnbürste hat er vergessen, aber den Dudelsack, den hat er eingepackt.
Er hat die sogenannte Highland Bagpipe dabei. Ich habe auch mir bei Wikipedia
raus. Kürzlich eine gekauft und ja, es war für alle nicht schön einfach. Nein,
genau, ich übe da jetzt täglich mit, wohne jetzt im Park und
Pritzüt. Genau. Mal gucken, wie lange.
Wie lange, genau. Und oh Gott, mir ist so ein schlimmer Witz gerade ein, aber ist egal.
Ja, das lassen wir besser.
Die Great Highland Bagpipe. Ich habe dann nochmal bei Wikipedia geguckt, also es gibt dieses Instrument tatsächlich. Wer möchte, kann das gerne mal bei Wikipedia nochmal nachrecherchieren. So, und er hat diese Highland Bagpipe dabei und in dieser Kirche, wo sie sich befinden, sind Menschen in merkwürdigen Kutten. Und auch hier die Frage, wer sind diese Menschen? Und man entschließt sich zu warten. Man hat was vor, aber
man möchte da nicht reinplatzen.
Man möchte da jetzt nicht reinplatzen, finde ich auch sehr respektvoll. Hätte jeder nicht anders gemacht. Und es vergehen 2 Stunden und dann bemerken sie, es ist stumm in der Kirche, anscheinend ist dort alles abgeschlossen. Kim geht rein, die Kirche ist leer. Und man fragt sich natürlich, wo sind die Menschen hin, die man da gehört und gesehen hat in Kutten? Ja, weg. Bei der Gelegenheit besichtigt man ein bisschen die Kirche. Es sind Symbole an der Decke. Und Kim kommt auf die Idee, dass die Symbole, die sich an der Decke befinden, für Töne stehen könnten. Und er greift sich die Great Highland Bagpipe und spielt diese Melodie nach. Und Kim und Georg schauen, ob irgendetwas passiert.
Eigentlich erwarten sie, dass sich vielleicht irgendwo eine Geheimtür öffnen könnte oder sich der Boden auftut und eine Treppe nach unten aufweist oder ein Strahl des Lichtes von oben durch die Decke schießt.
Ja.
All das, all diese wunderbaren Erwartungen werden aber leider enttäuscht. Aber stattdessen passiert etwas, nämlich doch auch in den vielen letzten Folgen, die wir gemacht haben, ein sehr gut eingespieltes Mittel. Aus dem Nichts erscheint ein uns bekannter Charakter und der heißt diesmal nicht Wim Banner oder Tom, der heißt St. Clair und wir haben ihn bereits kennengelernt. St. Clair, bisschen dubiose Gestalt. Vielleicht können wir das aus den letzten Folgen nochmal kurz wiederholen. Zugehöriger eines Druidenzirkels hat Georg so ein bisschen was über Aqua Ardens, über Alkohol, Destillierung und so weiter und Wissen der Kelten erzählt. Das wurde von anderen Leuten ein bisschen schlecht aufgefasst. Die haben ihn daraufhin auf irgendeinen Altar im Stonehenge gebunden und wollten ihn im Herbst opfern. Das konnte dann allerdings nochmal ganz kurz abgewendet werden, als sie festgestellt haben, dass es doch nur um Whisky ging.
Siehst du da auch immer Miracolix vor dir? Geht's nur mir so?
Nein, so ein bisschen ja. Ja, also immer mit der, ich muss noch die Misteln schneiden.
Ja, wirklich. Ich sitze mal da und denke, ich sehe mal diesen Miracolix da vor mir.
Das Schlimme ist, dass das, man möchte das ja auch gar nicht so ins Lächerliche ziehen. Ich juck's ja gern mal ein bisschen rum, aber eigentlich ist das ja schon eine spannende Hörspielserie. Aber wenn ich an Miracolix denke, denke ich halt auch jedes Mal an Obelix, der sich verkleidet hinstellt, so nur einen Tropfen. gut. Ja, aber bei Druiden hat man natürlich immer so ein bisschen Miracolix vor Augen. Genau, St. Clair erscheint in seiner Druideneigenschaft und erklärt den beiden, es gibt zwar keine Geheimtür, aber das Lied seit Jahrhunderten als Schlüssel aus dieser Art nicht mehr benutzt, aber es gewährt ihnen den Einlass. Und wozu? Werden wir gleich sehen.
Also auf jeden Fall, St. Clair ist der Hüter dieses Schatzes. Und St. Clair führt beide zu einem Gebäude und er nennt es Skriptorium. Ich würde in der Umschreibung sagen, es ist eine Art Bibliothek.
Es ist eine Bibliothek im Inneren von Roslyn Castle. Jetzt sind wir jetzt übrigens dabei, also wir wechseln so ein ganz kleines bisschen das Gebäude, rennen ein paar hundert Meter in den Weg lang und finden dann Roslyn Castle. Und das ist irgendwie ganz witzig, der Stammsitz der St. Clairs ist. Und das ergibt sich nicht irgendwo aus dem Gespräch, sondern das verkündet ganz trocken die Off-Stimme.
Mhm. Und was dort ist, ist quasi diese Bibliothek hütet Bücher. Und in diesen Büchern ist das Wissen der Menschheit zusammengefasst. Das Buch quasi als Konserve des Wissens und St. Clair als Druide, als Wächter über dieses Wissen. Für mich eine schöne Umschreibung, sage ich ganz ehrlich, eine nette Brücke, die dort gezogen wird, die auch stimmig ist, die mir auch gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Richtig, also es werden hier so Begriffe wie der Hort des Wissens, die verborgene Bibliothek, die werden hier so ein bisschen ins Rennen geschmissen. Und an diesem Ort befindet man sich jetzt. Ja, solche Orte gibt es in verschiedenen Mythologien und in der Legendenschaffung immer wieder. Das wird hier einfach mal sozusagen als ein Ort dargestellt, mitten im wundervollen Herzen kurz vor Edinburgh.
Genau. Und es geht mal wieder um Sterne. Und wer sich an die Stonehenge-Folge zurückerinnert, weiß, dass Konstellationen ja einen Sinn hatten und dass Stonehenge gebaut wurde, um sozusagen eine Art erweiterte Sonnenkalenderfunktion zu haben, um gewisse Sachen ins richtige Zeitmaß zu bringen, um viele Menschen durchzubekommen. Weil Nachwuchs zeugen zwar relativ einfach war, aber ihn dann zu ernähren, wenn man keine Ernte hatte und alles das schwierig war, und um diese sein. Und interessant ist, dass aber an dieser Stelle trotz dieses Wissen T-Rex an der Kraft der Sterne zweifelt, was ihn im Zuge dessen, dass er in Stonehenge war, eigentlich eher das anders sehen müsste. Und aber St. Clair sagt daraufhin, dass die Sonne ja im Prinzip auch nur ein Stern ist. Ja. Also ein Fixstern ist, aber sie ist nur ein Stern. Und dann geht es um gewisse Sachen. Also wir werden in dieser Folge viele philosophische Gespräche haben, wo es um Ansätze von Wissen geht. Und unter anderem geht es dann um gewisse Fragen, nämlich welchen Gesetzen folgen Träume, was ist eigentlich Intuition? Und es wird eine These aufgestellt, nämlich dass eine Art Volksglaube, ein sich in einer Gruppe festgesetzter Glaube, ein Teil des Wissens der Menschheit ist. Also ich sag mal so, als einfache Regel, Bauernregeln.
Ja, ne? Ja, wenn man so will, ja.
Ne, wie Bauernregeln, die sich in einer Gesellschaft festsetzen, die nicht unbedingt ein wissenschaftliches Maß haben, die aber auf gewissen Erfahrungen gründen, die sich aber dann in der Großmenge von Menschen festsetzen.
Ja, ich denke mal, das lässt sich jetzt letztendlich zusammengefasst so ein bisschen auf die These reduzieren, dass in des Pudels Kahn doch immer ein Stück Wahrheit sitzt. Ne? Das heißt also, dass in den Aberglauben, dass die durchaus auf gewissen Fakten basieren, die sozusagen gewisse Regularien ausgelöst haben oder Regeln ausgelöst haben, die dann wiederum zu Glauben interpretiert oder ausgelegt oder verwässert werden. kann, wie man das auch möchte. Und das Gleiche, dass eben in jeder guten Legende einfach auch ein Stück Historie drin steckt.
Hm. Wir werden jetzt nicht weit drauf eingehen, aber St. Clair hat auch einen kleinen Exkurs parat über Mesopotamien, über die Mathematik, die Astrologie und. Und am Ende dieses Gesprächs vertagt er auf morgen, weil es doch schon spät ist. Jetzt muss man dazu sagen, ich würde gerne eins mal kurz einbringen, und das ist genau diese Geschichte, diese Bibliotheken, dieses Skriptorium ist wieder sehr vergleichbar mit dem, was wir aus der Vorfolge kennen, wo ich davon sprach, dass es so eine Art Denkraum für Freimaurer gibt. Und das ist, glaube ich, das Kernwerkzeug dieser Vereinigung, egal ob es Druiden, Freimaurer, Skulls and Bones und so. Es gibt diesen, ich sprach da vom geschützten Denkraum. Mhm. Und hier ist es wieder so ähnlich. Hier können sich Leute angstfrei über gewisse Themen unterhalten und können mit diesen Themen arbeiten, weil sie halt alle in einem gewissen Bereich ähnlicher Meinung sind.
Ja.
Vielleicht nicht der gleichen, aber ähnlicher Meinung und mit ähnlichem Interesse daran vorgehen. Und das passiert in dieser Folge relativ häufig.
Ja, das ist richtig. Ich möchte an dieser Stelle aber noch einmal ganz kurz, ich möchte das doch ein kleines bisschen mehr ausführen, weil da tatsächlich ein ganz interessanter Gedanke drin steckt, denn St. Clair berichtet so ein bisschen überleitend über die Hohepriesterin der Kybele. Man muss an der Stelle einfach schon mal darauf eingegangen sein, dass die Hohepriesterin der Kybele im späten Mesopotamien verankert, zeitlich zu den ersten Frauen gehörten, die hochreligiöse Ämter ausgeführt haben und gesellschaftlich extrem hoch angesehen waren. Und er spinnt hier an dieser ganzen Geschichte so ein bisschen weiter, dass die Frauen damals eine wesentlich höhere Stellung eigentlich eingenommen haben, als vielleicht manchmal angedacht. Während die Männer von der Feldarbeit oder der Jagd schon relativ müde ins Bett gefallen sind, haben die Frauen noch Kinder zu versorgen gehabt, waren noch wach und haben den Nachthimmel beobachtet. Ja. Was ich irgendwie als einen äußerst interessanten Gedanken empfinde. Ja, weil da ist mit Sicherheit auch ein Kern Wahrheit drin. Und er sagt halt, dass das sozusagen das gewaltbeite, beobachtungsbasierte Naturwissen zu dieser Zeit eben in der Hand von Frauen lag. Ich halte das für erwähnenswert, weil ich es einfach einen coolen Gedanken finde.
Der ist auch gar nicht so abwegig, weil man denkt, auch bei den Wikingern gab es diese Gedanken ganz oft, weil wenn die Wikinger quasi unterwegs waren und gemordet und gebrandschatzt haben, dann ging das Leben im Dorf ja weiter.
Richtig.
Und dann oblag die ganze Führung dieses Dorfes den Frauen.
Genau, und das ist der Punkt, dass in diesen archaischen Gesellschaften, die wir alle kennen, ist bei uns immer irgendwie eine Vormachtstellung des Mannes irgendwie assoziiert. Es gibt ja mit der Zeit, und je weiter die Forschung da kommt, immer mehr Anzeichen dafür, dass es in vielen Kulturen keineswegs genauso gewesen ist. Und ich vermute mal, es sind wieder Agenten an der Tür, aber der Hund hat alles unter Kontrolle. Mhm. Und das finde ich eben sehr interessant. In Mesopotamien kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich finde die Herleitung und die Erklärung finde ich großartig. Und deswegen, wie gesagt, wollte ich es nur einmal kurz erwähnt haben.
Genau, wie gesagt, St. Clair hat auf morgen verwiesen, dann kommt ein Butler und weist den beiden Gästen ein Zimmer zu. Und am nächsten Tag trifft man sich wieder. St. Clair kommt zurück und wieder sind Sterne und die Deutung das Thema. Und St. Clair bringt ein, dass Sterne Aussagen treffen über Mondfinsternis, über Jahreszeiten, was ja, wenn man in die frühere Zeit zurückgeht, ich meine, wir leben heute in Zeiten des Smartphones, früher war dieses Wissen in Sachen Ernte, Anpflanzen lebenswichtig. Also darüber Wissen zu haben, war gut.
Ja.
Na, also es war nicht ganz so, es war keine Horoskop-Deuterei. Das war viel wichtiger, es lag weit darüber.
Richtig, ja? Und ich denke auch ausgesprochen wichtig, um das jetzt nochmal kurz meine Vorrednerschaft aufzugreifen. Wir haben in Mesopotamien die ersten Nachweise von Agrikultur, also wirklich von Landwirtschaft und so weiter. Und um natürlich eine erfolgreiche Landwirtschaft zu betreiben, braucht es nicht nur Körperkraft, und Ausdauer, sondern eben auch eine extrem gute Beobachtungsgabe, was sozusagen naturbedingte Abläufe angeht. Ja, und deswegen, ja.
Ja, und dann geht es um ein Thema, was sich auch philosophisch aufbaut, und zwar, ob man aus den Sternen eine Art Zukunft lesen kann.
Richtig, da, nicht nur astrologische Phänomene, sondern eben auch andere Dinge voraussagen kann.
Genau, und dann gibt es einen Hinweis auf das Tarot, auf ein Kartenspiel.
Das ist kein genauer Hinweis, sondern St. Clair zieht eigentlich einfach eins aus seiner Druiden-Umhangstasche.
Und der Beiname dieses Tarots ist das Teufels Gebetsbuch, und das ist quasi das älteste Spiel der Welt. Und
von Filippo Maria Visconti. Genau. Der Name sagt mir was, ich habe es leider zeitlich nicht mehr geschafft, das zu recherchieren.
15. Jahrhundert.
Gibt es tatsächlich, nicht wahr? Also der Name ist mir irgendwie geläufig. Ja. Gemalt von Michelino da Vesozzo.
Okay.
Großer, aber meines Erachtens, aber ich bin nur wirklich absolut kein Kunstkenner. Bitte schreibt es in die Kommentare, ich lerne gerne mal was dazu. Aber bei weitem nicht so bedeutend, wie er hier dargestellt wird.
Ja, also St. Clair will dieses Spiel ausprobieren. Er will so ein bisschen die Funktionsweise erklären. Und er zeigt die Karte, die Hohe Priesterin. Und diese Hohe Priesterin steht für das dunkle Wissen. Und St. Clair stellt T-Rex die Frage, welche Karte für ihn die bedeutendste ist. Und er will quasi ihm die Karten legen. Und nebenher erklärt er ihm das. Also jetzt muss ich mal kurz abweichen, bevor wir so weit in die Folge reingehen. Ich persönlich habe überhaupt keinen wahrsagerischen Aspekt zum Tarot. Ich finde einfach die geschichtliche Komponente schön. Und ich finde sie auch als Objekt schön.
Das ist es, das ist es. Ich bin da auch ganz bei dem Objektgedanken. Die Illustrationen sind meistens sehr aufwendig und sehr schön gemacht. Und so ein Tarotspiel hat eben irgendwie, klar, es hat natürlich so einen leicht mystischen
Aspekt,
oder? Mystischen Charakter, aber vor allem einen ästhetischen Charakter.
Genau, genau.
Ja, für mich, also so ein Tarotspiel, das macht schon Eindruck. Nun möchte ich sagen, ich bin keinesfalls irgendwie in irgendeiner Weise geneigt, den Prophezeiungen der Karten zu glauben. Ganz im Gegenteil. Also auch wenn wir uns hier vielleicht in einem so leicht verschwörungstechnisch angehauchten Podcast befinden, sage ich ganz klar, und ich behaupte, man braucht gar nicht so einen großen Einfallsreichtum und Redegewandtheit. Ich behaupte sogar, dass sogar ich das hinkriegen würde, jemandem, der darauf abfährt, ein Tarot zu legen, und jede einzelne Karte, die ich aufdecke, in die eine oder andere Richtung erklären zu können.
Ja, zumal die Karten andere Bedeutungen haben, als die meisten Leute ihnen zumessen, weil der Tod zum Beispiel nicht den Tod bedeutet, sondern Veränderung. Und also da gibt es auch viel Auslegung.
Ja, man muss einfach nur ein bisschen kreativ über das Bild. Damit hängt es natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie ist das Tarot-Kartenspiel illustriert? Das ist nebenbei gesagt, darüber habe ich mal ein bisschen nachgelesen, und das ist ein sehr interessanter Aspekt, denn ein äußerst einfach illustriertes Tarotspiel, wo vielleicht die Karte des Todes nichts weiter als ein Typen mit dunkler Kutte und Sense in der Hand bezeichnet, natürlich viel weniger Interpretationsspielraum, einen bildlichen Interpretationsspielraum liefert, eine sehr aufwendig gestaltete Karte mit Hintergründen und solchen Abweichungen. Und sogar bei dieser einfachen Darstellung könnte ich auch sagen, naja, der hält ja in der Hand eine Sichel. Die Sichel steht auch für den Landwirt, die Getreide, die Ernte, das Leben, die Nahrung. Das heißt, man kann da so viel rein interpretieren. Ist aber insofern wiederum eigentlich ein ziemlich cooles Gehirnjogging, Tarotkarten zu legen. Muss ich vielleicht mal ausprobieren.
Also jedenfalls soll T-Rex eine Karte ziehen, und er zieht die Karte die Welt. Die habe ich mal aus einer Quelle rauskopiert. Die ist wie immer sehr schön. Wir hatten es gerade gesagt, diesen ästhetischen Charakter dieser Karten, die sind sehr schön. Mhm. Und sie sind auch sehr kreativ gemalt worden. Und ein Tarot hat 22 Karten, 21 davon sind nummeriert. Der Narr, die Karte der Narr, hat keinen Zahlenwert. Und jetzt wird das Tarot ausgelegt. Ich will jetzt nicht erklären, wie er das auslegt. Das könnt ihr nachhören. Und was eigentlich danach folgt, ist ein langes Gespräch über Karten. Jetzt kommen wir wieder in so einen philosophischen Exkurs, der in dieser Folge sehr oft stattfindet.
Ja.
Und dieser Exkurs hat zum Thema Karten, die Kabbala, Numerologie, also sehr mystische Themen, die für einige Leute die Welt bedeuten, für andere gar nichts. Und daraus nähert sich halt diese ganze Mystik, dass eine Leute alles darin sehen und andere gar nichts.
Ja.
In der Mitte liegt irgendwo eine Wahrheit. Natürlich kann man alles deuten. Also die Karten bleiben liegen. St. Clair hebt die zweite Orakelkarte. Und diese Karte ist die Auferstehung, das Gericht. Und diese Karte nimmt er und er wirft sie sofort ins Feuer.
Das kommt am Ende. Nebenbei gesagt, St. Clair legt zwei Karten zur Seite als Orakelkarten, von denen er sagt, die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Genau. Und Georg und Kim haben den Tisch bereits verlassen und den Raum verlassen, als St. Clair alleine, neugierig wie er ist, die eine Karte aufdeckt und dann ist es eben bewusste Auferstehung.
Diese Karten sind im Tarot, ich habe versucht mal so ein bisschen da nachzulesen, Karten legen soll keine absolute Wahrheit darstellen. Und deswegen werden diese Orakelkarten raussortiert, um einen gewissen geheimnisvollen Anteil zu haben. Mhm. Die soll noch nicht angesehen werden. Also eigentlich ist ja seinem Dasein als Druiden ganz schön gegen den Plan gefahren, dass er das tut. Und er sieht diese Orakelkarte an und er spricht den vielsagenden Satz, der große Wechsel hat tatsächlich begonnen.
Und wirft die Karte des wertvollsten Kartenspiels und ältesten Kartenspiels der Welt aus Monsignor Viscontis Besitz ins Feuer.
Ja.
Ob seine Druidenkollegen davon wohl so begeistert sind, ich denke mal, bei der nächsten Skriptorum-Inventur könnte das doch durchaus auffallen.
Ja, könnte sein, die haben bei eBay länger nach dem Kartenspiel geguckt.
Aber gut, er kann ja dann sagen, gut, das war aber auch die Auferstehungskarte und stellt euch mal vor, vielleicht kann das ja irgendwie rechtfertigen. Wir hoffen das mal.
Genau, und mit diesem inhaltsschwangeren Satz endet diese Szene und dann gehen wir weiter. Und es ist dann Dienstag, das mittlerweile dritte Treffen im Skriptorium und St. Clair ist verändert. Jetzt können wir klar, wenn wir die Ende der letzten Szene sehen, es scheint ja eine große Nachricht gegeben zu haben und da ist die Veränderung, natürlich hat seinen Grund und er in der Geschichte wird gesagt, er ist nicht mehr unvoreingenommen.
Richtig, und er wirkt reservierter als vorher. Das ist tatsächlich vom Sprecher durchaus gut aufgenommen.
Ja,
finde ich auch. Also es ist sehr, sehr gut dargestellt, wobei man ja, wenn man sagt, jetzt ist reservierter oder voreingenommen, das ist oft assoziativ ein bisschen negativ belegt. Er ist keineswegs unfreundlich oder den beiden Herren nicht mehr gewogen. Er wirkt meines Erachtens lediglich ein bisschen zugeknöpfter und gedanklich etwas abwesender.
Genau. Also an diesem Treffen, wir haben jetzt schon festgestellt, das ist, jetzt muss man dazu sagen, das kommt ein bisschen so im Hintergrund rüber. Es wird auch, glaube ich, erwähnt, dass T-Rex diese alten Bücher, die dort in diesen Bibliotheken zur Verfügung stehen, ihm eigentlich gar nicht viel nützen. Er kann sie nicht lesen, er beherrscht die alten Sprachen nicht.
Ja.
Und dementsprechend kann er sie nicht selbst verwerten und ist mal auf die Hilfe von St. Clair angewiesen. Und St. Clair erwähnt in diesem Zusammenhang, ich werde jetzt nur als Begriff das geben, weil darüber kann auch jeder sich ein bisschen selber noch recherchieren, weil das sieht jeder anders. Es geht um die sogenannte Tabula Smaragdina, einer Smaragdtafel und die so als Grundlage der Alchemie gilt.
Die als Grundlage der Alchemie gilt. Wer da jetzt Interesse hat, hier wird ein Rätsel verlesen, sozusagen aus der Tabula Smaragdina. Dieses Rätsel entspricht zu, sagen wir mal, 90,137%, grob geschätzt, der ersten lateinischen Übersetzung, also aus der Abschrift. Ja, diese Tabula Smaragdina ist tatsächlich auch so ein bisschen im Bereich der Legenden anzusiedeln. Ich würde das jetzt gar nicht so weit ausufern lassen, ist schon ein ganz interessantes Objekt. Wer da tieferes Interesse hat, möchte da bitte auch einfach mal die Schwarmintelligenz befragen oder einfach das gute alte Lexikon zu Rate ziehen. Da lässt sich einiges Interessantes finden und hier wird einfach mal kurz ein bisschen gerafft, der Text vorgelesen.
Ein toller Text im Übrigen.
Ein äußerst toller Text, das finde ich also auch. Das ist wirklich, deswegen sage ich, das ist echt ein cooles Objekt, diese Tafel. Hier wird es dargestellt, der Legende nach soll es eben aus Smaragd sein. Georg merkt hier auch ein bisschen suffisant an, Mann, das muss aber ein Riesensmaragd gewesen sein. Eigentlich sind die ja doch eher ein bisschen kleiner. Natürlich, ich auch, hier wird eine tolle Erklärung für gefunden. Denn grün ist noch die Farbe eines anderen Materials, wenn es ein bisschen älter wird, nämlich oxidiertes Kupfer. Mhm. Und genauso wird es von St. Clair auch präsentiert, nämlich ein Buch aus Kupfertafeln, Seiten, ja, mit grünem Anlauf.
Genau. Und diese Seiten aus Kupfer dürfen Sie nur deshalb sehen, weil Kim diese Melodie gespielt hat. Also jetzt kommt man nochmal zurück. Wir haben diese kodierte Melodie, die er gespielt hat mit seiner Highland Bagpipe. Und deswegen dürfen Sie überhaupt Einsicht in diese Seite nehmen.
Richtig. Wer war der Letzte, der die Tabula lesen durfte, nachdem er das Lied gespielt hat? Wird von St. Clair lustigerweise erwähnt. Aber man geht nicht mehr tiefer drauf ein. Und auch hier sind wir wieder dabei, nochmal einen neuen Plot zu eröffnen. Kaiser Nero.
Aha.
Erwähnt St. Clair so in so einem unauffälligen Nebensatz und ist mir tatsächlich erst beim zweiten Hören aufgefallen.
Ich habe erst letztens witzigerweise die Frage in einem Quiz gesehen, in welchem Bereich Kaiser Nero eine Auszeichnung erhalten hat. Entweder in 4 Dichterwettbewerben, in 4 noch was und in 4 olympischen Disziplinen. Und er hat es in 4 olympischen Disziplinen. Jetzt muss man dazu sagen, dass in den Zeiten, wo Kaiser Nero daran hätte teilnehmen können, der Minnesang, das Spielen von Instrumenten, Dichtkunst, olympische Disziplinen waren.
Ach.
Und dementsprechend konnte er das. Also er, auch wenn er kein Sportler war, hätte er durchaus einen gewissen
Disziplin. Fackelweitwurf würde ich ihm auch zutrauen.
Genau. Daumenwrestling. Schwieriges Thema. Da sind wir raus.
Pardon, ja. Der hat mich überrumpelt.
Ja, also auf jeden Fall findet Kim diesen Rätseltext unbefriedigend. Aber man kommt auf eine, wie soll man sagen, auf eine Formel, die uns noch oft begegnen wird in dieser Hörspielserie. Und zwar am Anfang war das Wort. Und wir haben auch schon oft diesen Satz gehört, der Anfang aller Macht ist das Wort.
Ja, und da ist ja auch irgendwo ein bisschen was dran. Denn ich denke, die erste Form von Macht, vielleicht abgesehen von roher Gewalt, war Wissen und die Möglichkeit, Wissen überliefern zu können. Und das bedingt
Worte.
In erster Linie das gesprochene Wort oder etwas Vergleichbares. Oder das geschriebene Wort, womit man es dann für die Ewigkeit konservieren kann. Mhm. Na, also, ja, das ist schon ein durchaus interessanter Gedanke. Man geht auch so ein bisschen darauf ein, dass Schrift nicht immer so eng zu fassen sei, sondern eventuell auch Bilder da als anzusehen seien, weil Bilder, die sozusagen die Weltsprache seien. Dann gibt es hier noch so ein paar abgefahrene Theorien, dass man sollte sich ja kein Bildnis von Gott machen und das wäre eventuell nur dafür gedacht, damit man Gott nicht am Ende noch verstehe. Das fand ich ein bisschen, also entweder habe ich es nicht richtig verstanden, ich fand es also schon entweder ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen, so eine Mischung aus deplatziert und weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll.
Ja, ich weiß auch nicht, ich habe es auch deshalb weggelassen. Vielleicht hat man auch, um die Sache zu füllen, nach vielen Möglichkeiten gesucht. Man erwähnt ja auch, dass die Enträtselung dieses Textes, der dort verfasst wurde, in der Tabula Smaragdina ja letztendlich nie vollständig erfolgt ist. Aber man sagt, das fand ich ganz interessant als Gedanken, die Welt ist durch Worte entstanden. Und die Welt, wenn wir darüber nachdenken, dann ist das für uns immer dieser physische Planet. Mhm. Aber die Welt hat ja viele Metaebenen.
Ja.
Also Kultur, Sprachen, menschliche miteinander verflochene Gesetze und so weiter, unumstößliche Gesetze. Und das ist natürlich alles durch Worte getragen worden. Ich finde diesen Gedanken eigentlich ganz hübsch und der wird auch ganz gut erklärt. Und er sagt auch, daraus entstanden auch Religionen und die Alchemie und auch Gefahren. Und das ist eine schöne Darstellung. Und er sagt, es gibt die zwei Themen, Logos, das Wort, und der Stein der Weisen, das Feuer.
Mhm.
Und das ist auch dafür, dass ich die Folge, nee, ich will die Bewertung noch nicht vorwegnehmen, aber es hat viel, die Folge hat viel Inhaltliches, Schönes und sie hat schöne Texte.
Ja, stimmt.
Ne? Und die sind gut getragen und die wird auch, und wieder Dank an David Nathan und an die anderen, die das auch gut mittragen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ist auch schwer zu sprechen. Und das machen die wirklich sehr gut. Aber es geht nachher darum, dass es muss ein Original in Stein geben, in dem das Thema ist, das Heraustreten ins Licht. Und dieses Original ist halt verschollen seit 3000 Jahren, angeblich von Tempelrittern versteckt und. Mhm. Und das, aber diese Geheimnishintergründe, die dort gestrickt werden, die finde ich in der Folge eigentlich sehr schön. Und auch sehr gut gemacht.
Sehr vielschichtig auf jeden Fall.
Ja, ja. Die Frage ist, da frage ich mich fast, an wen sich das, also ein Hörspiel ist ja normalerweise nicht unbedingt an Erwachsene gerichtet. Das glaube ich,
Erwachsene. Da widerspreche ich dir vollständig. Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, heutzutage würde ich behaupten.
Ja, jetzt ja,
aber. Aber war das 2007 also weit mehr so? Als die Hälfte. Was?
War das 2007 schon so?
Ja, auf jeden Fall.
Also doch, ich finde von der Konzeption so ein typisches Jugendhörspiel. Ja, also so vom Konzept her.
Nein,
also
finde ich überhaupt nicht. Nee? Nee. Da sind wir tatsächlich mal unterschiedlicher Auffassung. Ich halte das überhaupt nicht für ein Jugendbeispiel, weil viel zu viel Wissen und letztendlich auch Gefahren gut mit sich tragende Theorien hier ins Spiel kommen, dass ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, das an Jugendliche weiterzugeben, die vielleicht noch nicht gefestigt genug sind und vielleicht nur auf den einen oder anderen Zug auch aufspringen. Also, naja, weiß ich nicht. Also ich sehe das schon eher als Hörspiel für Erwachsene.
Also es fehlt manchmal ein bisschen am Kontext dazu,
das stimmt. Lass uns doch gerne wissen, was ihr davon haltet. Also es ist ja mal ein interessantes, das empfindet ja auch jeder ein bisschen anders.
Das wäre gut,
ja. Ich bin ja bekannterweise sozusagen ein Drei-Fragezeichen-Abhängiger. Und damit ist natürlich jetzt die Produktionsassistenz ist ebenfalls Drei-Fragezeichen-abhängig, wie sie gerade signalisiert. Ausgezeichnet weitermachen. Natürlich wirkt jetzt in dem Kontext, wenn man das jetzt natürlich mit den drei Fragezeichen vergleicht, wirkt Offenbarung 23 natürlich bedeutend erwachsener.
Ja.
Aber auch die drei Fragezeichen richten sich heutzutage in erster Linie an die Fans der Jugendserie.
Ja. Also das ist, gut, jetzt muss man dazu sagen, Lego richtet sich an Erwachsene. Verstehst du? Es ist der Trend. Es ist die bessere Käuferschicht. Ne? Also muss man auch sehen, wo man hin will.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich eine fast ein Quadratmeter große Vitrine mit He-Man-Figuren zu Hause habe.
Das könnte darauf hinweisen.
Manchmal, weißt du, was mich manchmal interessieren würde, nachdem wir auch hier immer so kleine private Details, aber eigentlich würde ich mir fast wünschen, dass der eine oder andere Zuhörer meine Zeichnung von uns einfertigt, wie er sich uns so vorstellt. Fände ich äußerst erhellend. Also wer Lust drauf verspielt, schreibt das ehrlich und schickt das mal in die Kommentare.
Fast ein bisschen Angst davor, aber.
Ich auch, absolut. Aber das ist ja auch interessant.
Schöner Hinweis. Ganz kurz, ich muss leider.
Ja, wir müssen das ja auch zu Ende bringen.
Genau. Also es geht in der Folge gerne, also es wird wieder mal so ein kleiner Exkurs gemacht, wo ich etwas rausziehe. Und St. Clair sagt, es ging immer um das Licht des Wissens oder um das Licht der Wahrheit. Und die Illuminaten haben diesen Faden aufgegriffen, die Freimaurer hätten diesen Faden aufgegriffen. Und das Licht als Begriff der Menschheit immer wichtig war. Ehrlich gesagt, ich habe es gehört und habe gedacht, gut, am Ende war alles immer ausgedacht. Weißt du, was ich meine? Also so die ganzen Gesetzmäßigkeiten, die waren letztendlich teilwissenschaftlich ausgedacht.
Ja, klar.
Gewisse Urgründe, aber am Ende wurden die Regeln festgelegt.
Thesen.
Ja, es waren Thesen, genau. Also man hatte ja gar nicht diese Untergründe. Und daran sieht man Sachen. Zum Beispiel gilt die Zahl 4 als unglaublich wichtig. Und sie gilt aus einem Grund als wichtig, weil sie für so viele Beispiele steht.
Ja, ja.
Also es gibt 4 Himmelsrichtungen, 4 Jahreszeiten, 4 Grundrechenarten.
Allerdings 5 Elemente, nach Luc Besson jedenfalls. Nein, 4 Elemente.
Aha, Brüller. Der war aber gut. Das 5. Element ist mein Lieblingsfilm.
Einer meiner Lieblingsfilme, absolut.
Da lass ich nicht drauf kommen. Und es gibt, und das ist wirklich interessant, was die wenigsten wissen, wir sollen ja auch heute ein bisschen was gelernt werden, es gibt 4 Grundeinheiten. Kennst du die?
Was? 4 Grundeinheiten?
Ja. Es gibt 4 wissenschaftliche Grundeinheiten.
Ich Gewicht.
Sag also, ja, pass auf, es gibt den Meter.
Dimension.
Es gibt den Meter, das Kilogramm, die Sekunde und das Ampere.
Ach ja, das Ampere, siehst du? Ja,
die vier Grundeinheiten der Wissenschaft. Also auf denen fußt alles. Ne? Alles andere wandert man ab. Aber letztendlich interessant. Es gibt noch mehr, aber gut. Aber diese vier Grundeinheiten sind schon sehr lange da. Ne? Und es gibt auch noch das Siemens und so. Aber egal. Das war aber später, als andere Sachen dazu kamen. Also es gibt mit der Zahl 4 verbindet sich viel.
Ja, ne? hier nebenbei gesagt, wirklich tolles Beispiel, weil ich noch nie drüber nachgedacht hatte, dass die Bekreuzigung der katholischen Kirche eine umgekehrte arabische 4 ist. Mhm. Was wiederum das Zeichen, dass Gottes tot ist, der wird hier erwähnt. Und dem einen oder anderen Zuschauer möchte ich den ganz kurzen Gedankenhänger einfach jetzt, oder Zuhörer möchte ich hier den Gedankenhänger ersparen, weil ich habe die ganze Zeit an den Tod, den mit der Kutte und der Sense gedacht. Aber natürlich gibt es einen ägyptischen Gott Tod. Und der wird T-O-T geschrieben. Und der hat mit dem Tod überhaupt gar nichts zu tun. Der heißt nur so.
Jetzt mal der Tod mit D geschrieben wird. Aber
ja, eben, deswegen, aber genau an den hatte ich gedacht und hatte irgendwie so einen Gedankenhänger und dachte, wo soll denn das jetzt unbedingt hinführen? Aber ich hatte den ägyptischen Gott einfach vergessen, schlichtweg.
Ja, und dann sind die Gespräche dann auch irgendwann mal verändert. Georg und Kim können sich da irgendwie nicht von lösen. Sie bemerken aber, dass St. Clair sich verändert hat.
Ja.
Die Veränderung wird immer deutlicher. Und in einer nächsten Szene sind sie da und es kommen Geräusche aus der Kirche und sie wollen nachsehen, was da passiert. Und es kommt aus diesem Skriptorium, wo sie bis vor kurzem noch waren. Und sie sehen Kerzenlicht, sie hören Trommeln und sie deuten es als eine Seance.
Ja.
Und dann gibt es, also eine Seance ist eine spiritistische Sitzung, man geht da seiner eigenen Form von Glauben nach. Und ich sage es mal so, der Satz, mit dem ich diese Folge beenden möchte, ist: St. Clair ruft den Meister.
Ja.
Und damit
möchten wir auch wieder
nicht zu viel. Die Tradition ist ja immer, wir verraten das Ende nicht.
Richtig.
Kommen wir zwangsläufig in die Bewertung. Soll ich diesmal vorlegen? Oder möchtest
du? Ja, fang ruhig an.
Also ich möchte gern meine Alliteration wie immer bringen. Meine Alliteration ist diesmal, und ich habe lange drüber nachgedacht.
Das habe ich mir gedacht.
Es ist ein mystisch marodierendes Meisterwerk. Und zwar deshalb, und ich erkläre es auch.
Ja,
weil es passt nämlich nicht zu meiner Bewertung, deswegen erkläre ich es mal.
Ach so, alles klar.
Also meine Bewertung ist lustigerweise 3 von 5.
Okay, dann sind wir uns da relativ einig. Ich hätte auch, also keine stabile, sondern eher eine wackelknappe 3 hätte ich ihr gegeben, aber ich lasse dir den Vortritt.
Also man hat hier in dieser Folge unglaublich viel Plot eingebaut, unglaublich wenig Handlung, weil letztendlich reisen die zu einer Kirche und sind da. Es gibt keine Verzahnung. Und es gibt unglaublich viel Stoff.
Ja.
Und der ist anstrengend zu hören. Der ist gut gemacht. Und der ist gut gesprochen.
Ja, absolut. Keine Frage. Das trifft so ziemlich auf jede Folge bis jetzt
zu. In der Mystik gut gemacht. Es ist David Nathan spricht sich den Wolf und ist alles gut. Aber es ist nicht meine Lieblingsfolge.
Nein, absolut nicht. Also übrigens, das ist jetzt echt mal witzigerweise, manchmal machen wir halt hier und da schon mal so ein bisschen Andeutungen, aber meistens kennen wir unsere Bewertungen vorher nicht. Es sei denn, man verplappert sich mal oder man kommt irgendwie doch ins Gespräch. In diesem Fall ist das auch wie, genau wie in der letzten Folge nicht so gewesen, dass wir vorher über die Bewertung gesprochen haben. Finde ich also einen ganz interessanten Fakt, dass wir doch da mal relativ dicht beieinander liegen. Ich würde mich ja eigentlich mal auf ein wunderschönes Streitgespräch freuen, wo der eine 5 Punkte und der andere irgendwo einen vergibt. Das bekommen wir hoffentlich noch.
Das kommt. Und ich kann dir sagen, wann das kommt.
Das Nein, verrat's mir nicht. Nein. Bei mir ist es ganz einfach so, ich gehe damit konform, handwerklich ist das eine gut gemachte Folge, aber für mich hört sie sich doch relativ anstrengend, weil für mich ist das Ganze weitestgehend ein großer Dialog, ein großer Monolog von St. Clair, der hier sozusagen vom 100. ins 1000. kommt und in die unterschiedlichen Richtungen irgendwo irgendwelche kleinen Türchen und Häkchen aufmacht. Und es ist so ein bisschen overwhelming. Es ist mir ein bisschen zu viel. Tatsächlich sind interessante Gedanken dabei und deswegen bewerte ich die Folge auch nicht als schlecht, sondern eher als Mittelfeld. Es ist mir einfach zu langatmig und genau das, was du sagst, es passiert nichts. Es passiert eigentlich nichts. Und es gibt auch kein wow, was? Nein, echt jetzt? Keine Twists, kein gar nichts. Naja, einen. Aber den nehmen wir euch nicht vorweg. Deswegen hört die Folge.
Genau. Und ich würde mich noch ganz weit aus dem Fenster lehnen am Schluss. Der Release war ja April 2007. Das heißt, ich gehe mal davon Produktionszeitraum irgendwo durch den Jahreswechsel. Irgendwo Weihnachten-Jahreswechsel wird das Ding aufgenommen worden sein. Ich glaube ganz einfach.
Die Mannschaft war im Urlaub.
Genau. Okay. Ja. Ganz technisches Ding. Du, die haben da zu dritt gesessen, haben gesagt, ja, kacke.
Komm, wir machen noch eine.
Wir machen noch eine, was machen wir jetzt? Ach, machen wir die komische Ross & Chapel Kacke hier. Und dann sitzen die da und dann haben die gesagt, so, ach, komm, das Ding kriegen wir zu dritt durch. Dann könnt ihr in den Urlaub
Ich sehe die Sprecher beieinander sitzen. Sag mal, David, hast du noch Urlaub? Nee, ich hab keinen mehr. Du? Nee. Was machen wir die ganze Zeit, wenn die nicht da sind? Genau. Ach komm, wir machen noch eine. Komm,
mach mal das Russell Chapel Ding hier.
Ja, genau.
Das kriegen wir zu dritt durch, genau. Weil das läuft. Also genau so ähnlich war das.
Da haben sie wahrscheinlich noch im Schrank irgendwo in der Produktionskammer haben sie noch einen Dudelsack gefunden und die Sache war geritzt.
Haben gesagt, hier, Dudelsack.
Kann schon durchaus sein, das würde tatsächlich bei mir nochmal einen halben Punkt Sympathiewert ausmachen, wenn ich es wüsste. So ist es eine lustige Theorie zum Abschluss, die mir ehrlich gesagt ganz gut gefällt und mich vielleicht beim nächsten Mal hören doch ein bisschen mehr mit Amüsement durch die Serie oder durch die Folge.
Die uns quasi versöhnlich.
Richtig, ein schöner Gedanke.
Wunderbar, und mit diesem Markus. Persönlichen Gedanken gehen wir heute raus. Und es war uns eine Freude, diese Folge, trotz allem. Auch wenn wir sie nicht so gut bewertet haben, hat sie Spaß gemacht. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Wie gesagt, Instagram, Kultur der Podcast, gibt euch die Möglichkeit, uns anzuschreiben, Kritik zu üben, Anregungen zu geben, uns Fragen
Bilder zu stellen. Bilder von den Moderatoren zu zeichnen.
Lohnenswerte, abfällige, lobende Bemerkungen zu machen, was auch immer.
Wir nehmen alles gern.
Wir nehmen alles an und das einzige Risiko, was ihr eingeht, dass wir euch hier verlesen. Und das ist aber ein überschaubares Risiko. Gut, das soll es dann von mir gewesen sein. Ich würde mich verabschieden. Dirk, ich danke dir für die Folge.
Ich danke Markus, es war wie immer ein Vergnügen und ich verabschiede mich mit den Worten, abonniert uns für eine wunderbare Erfahrung.
Podcast heißt Liebe, der Podcast zur Offenbarung. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung. Kulturpodcast heißt Liebe, der Podcast zur Offenbarung. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung.